Medienwerkstatt Euskirchen Podcast Popcorn Pilger.
Hallo Uwe.
Hi Fabian.
25.
So alt schon.
Das kann man sagen und sollte auch sagen. Ich glaube, wir können auch stolz sein. Die wenigsten haben uns das am Anfang zugetraut.
Ich am allerwenigsten.
Und ich muss sagen, ich bin gereift in der Zeit. Auch an dir. Unsere Beziehung ist gereift.
Das stimmt. Wo standen wir?
Wir sind nicht mehr die Uwes und Fabians, die wir am Anfang waren. Und auf die nächsten 25.
Auf die nächsten 25. Und wie wir ja gleich merken werden, ist aber auch Chronologie nicht alles.
Richtig. Deshalb springen wir jetzt hin und her im Thema.
Völlig verrückt. Wir gehen wieder zurück zu Pale Rider.
Denn für die 25. Episode der Popcorn-Pilger haben wir einen Film ausgesucht, der eines solchen Jubiläums würdig ist. Pulp Fiction von Quentin Tarantino.
Applaus.
Ein ikonischer Film, ja. Muss ich sagen. Also für Leute aus meiner Generation, also die wenigsten, die ich kenne, haben den Film nicht gesehen. Noch weniger finden den Film doof.
Ganz wenige. Eine Person wüsste ich jetzt auch.
Und für uns als Popcorn-Pilger direkt zum Einstieg die zwei Fragen, die jedem, der diesen Film mit Religion in Verbindung bringt, auf den Nägel brennen. Erstens, was steht wirklich in Ezechiel Kapitel 25, Vers 17? Zweite Frage, was ist in dem Koffer?
Ja, also der... Wie sagt er? Hesekiel?
Er sagt Hesekiel, sagt er, ne? Aber das ist dann gut, das ist schlecht synchronisieren.
Das ist ein Konglomerat aus Ezechiel 25, 17 und Teilen von Psalm 23.
Ja, also Vers 25, also Ezechiel 25, 17 ist tatsächlich der Schluss.
Ja,
ist der letzte
kurzer,
Satz.
Genau,
ist aus Ezechiel 25, 17 und das andere sind so Versatzstücke aus verschiedenen Bibelzitaten, aber auch Psalm 23, der Hirte, der durch das dunkle Tal führt, leitet. Das kommt in dem Text auch drin vor. Und das liegt, das ist jetzt für die Bibelkenner, und ich glaube, dass das Tarantino auch wusste, weil Ezechiel ja derjenige ist im Alten Testament, der diese Idee des guten Hirten entwickelt und erfindet und die dann Psalm 23 aufgreift.
Ja, aber der Tarantino ist auch ein Lump. Denn der versetzt ja auch nicht ohne Absicht das mit anderen Stellen. Und es ist dann sozusagen, der das zitiert. Also ich weiß nicht, ob Sie irgendwann einen Film gesehen haben. Samuel L. Jackson ist der Schwarze.
Ja.
Sagt man. Und er zitiert das ja in einer Situation, wo er sich aufbauen will als jemand, der sozusagen eine gewisse Gerechtigkeit vertritt. Die Jungs, die sie da überfallen, haben ja einen Vertrag, der bestand zwischen dem Godfather Marcellus Wallace und dieser Clique, gebrochen, ein Gegenstand gestohlen, der zurückkommen soll. Und jetzt steht er dort, um sozusagen die Abmachung, also die Gerechtigkeit wiederherzustellen, und baut dieses Zitat natürlich so auf, als wäre Rache das Wiederherstellen von Gerechtigkeit und göttlicher Wille. Und er ist sozusagen die Lichtfigur, die bei Ezechiel eben aufgebaut wird, der die Gerechtigkeit in die Welt zurückbringt.
Aber das passt ja zu dem Kontext, aus dem dieser Vers Ezechiel 25, 17 genommen ist. Denn das ist die Auflistung der fremden Völker, die nach der Beendigung des Exils mit der Strafe Gottes zu rechnen haben. Also wenn Gott, nachdem die Strafe für das Volk Israel abgelaufen ist, wieder Gerechtigkeit herstellt, um seines Namens willen, wird er die Völker, die ungerecht gehandelt haben, bestrafen. Also es passt in den Kontext.
Ja, er fragt ja an der Stelle auch, für wen sie Marcellus Wallace halten. Man könnte dann natürlich auch kritisch fragen, als wer Marcellus Wallace aufgebaut werden will. Ich finde das aber sehr gut bei einem Film, der eben nicht seine Handlungsstränge chronologisch einfach aneinanderreiht, sondern sozusagen Episoden erzählt, dass er trotzdem gewisse Ideen, die diesen Film erfüllen, nacheinander auftauchen lässt. Am Ende eben dieses Zitat mit dem Aufbauen dieser beiden Killer, die noch einen Gerechtigkeitsbegriff haben, der sich sozusagen an Deals orientiert, mit Rache durchsetzt, später hin zu einem ganz anderen Entwurf von dem, was wirklich wichtig scheint, indem man nämlich eine andere kleine Wurst rettet.
Und jetzt die zweite Frage, was ist in dem Koffer?
Was ist in dem Koffer? Tja, also es muss auf jeden Fall ein ganz schöner Knüppel sein. Bei dem, was da so ausstrahlt, habe ich immer an irgendwas
Goldenes,
aber vielleicht auch was Nukleares gedacht.
Also es gibt ja im Internet unzählige Fantheorien, was sich in diesem Koffer befindet. Ja. Der Oscar, der Golden Globe.
Ja.
Die bekannteste und geläufigste Theorie ist die Seele.
Von Marcellus Wallace.
Und ich habe jetzt vor kurzem noch mal was gelesen. Es scheint irgendwie ein, oder dieses Glühen steht für die machtvolle Intervention eines höheren Wesens oder die Intervention Gottes in der Welt.
Ja.
Denn diese Fangruppe, die diese Theorie entwickelt hat, hat festgestellt, immer der, der sich im Besitz des Koffers befindet, kommt heil aus der Nummer raus. Also Jules und Vincent werden nicht von den Kugeln getroffen, als sie in der Wohnung stehen, fahren dann mit einem mit Gehirn und Blut besudelten Auto durch Los Angeles.
Weil der arme Marvin den Koffer dann nicht mehr hatte, ne?
Genau.
Weil ausgerechnet, dann fahren sie über einen Hubbel.
Und dann ist der Kopf weg.
Ja.
Und sie fahren mit einem Blut- und Gehirn besudelten Auto durch Los Angeles. Warum und es passiert ihnen nichts.
Ja.
Sie werden nicht angehalten, nichts.
Und erst als Vincent Vega den Koffer nicht mehr hat,
unpassenden
Moment auf Toilette muss. Ja. Das ist ein sehr faszinierender Punkt. Du hast gesagt, göttliche Intervention, so könnte der sein. Es steht aber am Anfang. Mir kam der Gedanke auf, dass im antiken Drama, immer wenn die Handlung nicht weiterging, dann hat man mit einer Krankonstruktion ein göttliches Wesen hereingelassen, die Handlung dann auflöst. Das ist der Deus Ex Machina. Dieser Gegenstand steht sozusagen am Anfang und könnte vielleicht als eine Art göttliche Intervention oder größerer Handlungstreiber betrachtet werden. In der Filmwissenschaft, in Anführungsstrichen, ist das der MacGuffin. Das bedeutet, das ist ein Gegenstand oder eine Person, die Handlung initiiert und dafür auch unabdingbar ist, aber letztlich nur das Werkzeug ist, mit dem die Figuren und die Erzählung sich entwickeln kann. Und wenn er so charakterisiert ist, ist er also sozusagen, wenn der Deus Ex Machina das eine wäre, das Gegenstück dazu, nämlich sozusagen ein initiierender Deus Ex Machina.
Also der MacGuffin, der umgedrehte Deus Ex Machina, der unbewegte Beweger, der die Handlung ans Treiben bringt, führt bei diesen beiden Auftragskillern, Jules und Vincent, dazu, dass zumindest einer der beiden plötzlich auf die Idee kommt, sein Leben und seine Profession, der er erfolgreich nachgeht bisher, grundsätzlich zu überdenken und einen anderen Weg einzuschlagen. Sein Partner und Freund Vincent, der in diesem Verhalten bleibt, für den geht die Geschichte am Ende auch nicht gut aus.
Dann drin, aber chronologisch am Ende.
Am Ende so. Ja. Ja. Die andere Figur, die man so sehen kann als vielleicht den einzigen Gewinner, der am Ende des Films aus der Sache rausgeht, ist Butch, der Boxer. Und vielleicht gehen wir noch kurz darauf ein, was Jules in seiner neuen Lebensphase, in die er eintritt, und Butch, der Boxer, vielleicht gemeinsam haben.
Meines Erachtens zeigen die etwas, was ich bei Tarantino nicht immer und überall gesehen habe oder nachvollziehen konnte. Sie machen eine Transformation von Gerechtigkeit oder von Gerechtigkeitsverständnissen durch. Also der Jules ganz bewusst an der Stelle, also der meint, er hält eine gewisse Ordnung aufrecht, indem er sich bezahlen lässt, Geld annimmt, um andere Menschen umzubringen, beziehungsweise muss vielleicht nicht immer sein, aber der das dann in Kauf nimmt, das Teil seines Berufs, der gibt nun das ab, was er sonst eigentlich dafür bekommen hat, um diese Aufträge anzunehmen, um jemand anderen zu retten. Also es ist ja eine komplette Negativierung dessen, was bisher für ihn ganz selbstverständlich und Teil seines beruflichen Lebens und seines Weltverständnisses, seines Ordnungsverständnisses.
Du redest von der Szene, in dem Diner das überfallen wird.
In dem er
Honey Bunny und Pumpkin.
Und Pumpkin letztlich dadurch rettet, indem er alles, was er bisher für richtig oder normal erachtet oder Teil seines Lebens, umdreht. Also jemanden zu retten, indem er auf Geld verzichtet, statt jemanden zu töten, weil er Geld bekommt. Und er ist in dem Moment ja im Kofferbesitz, ne?
Ja.
Ja. Die andere Figur, Butch, ist es nicht. Aber für ihn geht die Geschichte auch gut aus. Er begegnet ja dem zweiten Killer, der diese Transformation nicht mitmacht. Was für den Killer schlecht ausgeht, wie wir gerade schon gesagt haben. Eine sehr interessante Toilettenszene oder Badszene. Und statt selber Rache zu nehmen an dem Menschen, der ihn in Gefahr bringt, seine Freundin gefährdet, der Grund, warum er fliehen muss, statt den einfach seinem Schicksal zu überlassen, hilft er ihm, riskiert sogar nochmal sein eigenes Leben und es geht für ihn dann, was nicht hätte unbedingt sein muss, so glimpflich aus, dass er einfach gehen darf. Das ist für eine Figur in einem Tarantino-Film bemerkenswert gütlich.
Er geht mit dem Geld.
Ja.
Mit der goldenen Uhr und mit seiner Freundin.
Und mit seiner Freundin.
Und jetzt empfehle ich allen, sich den Film nochmal anzugucken, dabei eine gute Red Apple Zigarette zu rauchen.
Das hast du gerade empfohlen.
Ja, weil Red Apple Zigaretten gibt es ja nicht.
Ja.
Deshalb muss ich jetzt auch keinen Warnhinweis abgeben.
Und vielleicht nochmal Ezechiel 25,17 nachzulesen.
Und einen Kahlua Burger dazu essen.
Oh ja, Kahuna Burger.
Ja, habe ich doch gesagt.
Ja.
Kahuna Burger.
Kahuna Burger. Und das mit einem
und dazu eine Sprite.
Nachzuspülen.
Mit einer Sprite unterspülen.
Ja. Viel Freude dabei.